herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
Jo, ein herzliches Willkommen hier zum neuen KI News Talk. Heute mit einem besonderen Gast, dem Johannes. Johannes Schricker. Er nennt sich in seiner Job Description Vorstand Kulturator. Und was es damit auf sich hat und was das vor allem mit KI zu tun hat. Also Leute, es wird mega spannend. Wer mal richtig wissen will, was man mit KI so alles machen kann, der sollte hier unbedingt dabei bleiben. Ja, Johannes, herzlich willkommen und hallo natürlich Christopher.
Vielen Dank, Gerald. Auch von mir ein herzliches Willkommen, lieber Johannes.
Ja, danke genau. Für die Einladung.
Ja, Johannes, musst du erst mal erzählen, wer bist du? Und es sei denn, du bist schon so berühmt. Das wissen wir nicht so genau.
Ich glaube nicht. Ich glaube so, der Kontakt kam ja auch zustande eben über den Kulturator. Und Vorstand Kulturator ist ein Beruf. Das andere ist, ich bin freiberuflicher Stratege für Kommunikation und Marke. Und heute geht es um Kulturator und wir haben vor 9 Jahren eine Stiftung gegründet. Und ich erzähle immer dieselbe Geschichte, die ist wichtig für den Kontext. Und eine Nachbarin von mir war Nessa und Freundin, die ist mit Kindern in den Zoo gefahren. Die hat irgendwann vor 10 Jahren, hat die Flüchtlingskinder eingepackt und ist mit denen in München in den Zoo gefahren. Und dann hat sie das so als ihr Ehrenamt empfunden und war toll, die Kinder haben sich schon drauf gefreut. Und dann ist sie da 1-2 Mal im Monat, hat die Kinder eingepackt und fährt in den Zoo. Und es ging halt dann recht schnell ins Geld, weil man musste U-Bahn-Tickets kaufen, Zoo-Tickets kaufen. Und dann hat die ganz nett gefragt bei Bahn und Zoo, ob man denn nicht Tickets spenden könnte. Es sind ja offensichtlich nicht ihre Kinder. Ich hatte auch eine andere brasse Bande dabei. Und die Antwort war halt, ja, was für eine dumme Frage. Das geht ja überhaupt nicht. Und dann so, hä, was ist doch offensichtlich gemeinnützig? Ja, nee, ist nicht gemeinnützig, weil in Deutschland ist kein Mensch gemeinnützig, sondern nur ein Verein. Also musste sie einen Verein gründen. Und dann war ihr Freund war Schatzmeister. Die Mama musste irgendwie Protokollführerin machen. Und die hatten halt einen immensen Aufwand, um den Verein so als potemkindes Dorf zu gründen, nur mit Kindern ins Hof fahren zu dürfen. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Da gibt's doch eine Lösung. Und dann haben wir gegoogelt und länger gegoogelt und nichts gefunden. Und das war so die Idee des Kulturators war dann, hey, was wäre denn, wenn wir eine Stiftung gründen? Zu jedem Zweck, den es so gibt in Deutschland. Geld haben wir keins oder sehr wenig und dann geht das denn. Dann haben wir so 1,5 Jahre, Max, mit dem ich es mache, Maximilian Heisel ist der zweite Vorstand, also haben wir zu zweites dann versucht, ins Leben zu rufen und haben 1,5 Jahre erstmal Briefe geschrieben und die Genehmigung für unsere Rechtsform geht über das Finanzamt und dann haben wir nur Absage nach Absage, geht nicht weil. Und nach 1,5 Jahren, ich glaube, wir haben den irgendwie den Stapel verhagelt, wir sind nicht verschwunden und irgendwann hieß es, ja okay, das macht mal, aber wir schauen dann mal drauf. Und dann durften wir. Und seitdem, seit 9 Jahren, gibt es jetzt in München die Stiftung Kulturator. Und die Vision ist so, jeder Mensch ist damit gemeinnützig. Du musst keinen Verein mehr gründen, wenn du irgendwo dich gemeinnützig engagieren willst, vielleicht Zugang zu Fördergeldern schon, vielleicht auch viele haben auch schon Zugang. Und der Förderer sagt, ich würde das Projekt so gern fördern, aber ich darf nicht nach meinen Richtlinien. Dann kommen die Menschen zum Kulturator und jeden Donnerstagnachmittag treffen wir uns ehrenamtlich und dann kommen Projekte durch die Tür, die was offensichtlich gemeinnütziges machen, was ganz zauberhaftes. Und dann schlüpfen die unter unser Dach und dann beauftragen wir die. Und ab dem Moment, wo die beauftragt werden, sind die Teil der Stiftung und dann fährt zum Beispiel eine Vanessa könnte dann im Auftrag der Stiftung mit Kindern im Zoo fahren und alle sagen, Mensch, ist ja toll, was du machst, wo können wir das hinschicken, die Sachspende, Geldspende, frag mich nicht. Und es hat sich super etabliert und es wächst und wächst jedes Jahr und sprengt jetzt auch so ein bisschen unser Ehrenamt. Also wir versuchen gerade Förderer zu finden, dass wir das noch weiter professionalisieren. Aber um den Bogen zur KI zu spannen, es läuft so gut und hat sich so gut rumgesprochen, dass wir jetzt jeden Donnerstag da saßen und die komplette Organisation den Leuten abnehmen wollen. Das heißt, alle Rechnungen überweisen, alle Auslagen erstatten wir melden Versicherungen an, wir stellen die Spendenquittungen aus. Und irgendwo war das halt so, die Idee war so schön, den Leuten das abzunehmen. Die soll sich, Vanessa, soll doch bitte nur mit Kindern im Zoo fahren. Oder andere Projekte, konzentriert euch doch auf das, wofür euer Herz brennt, wenn ihr es schon viele ehrenamtlich machen oder zu lausigen sozialen, künstlerischen Stunden setzen. Konzentriert euch auf das Eigentliche und wir machen den Rest. Und der Rest ist halt jetzt an uns hängen geblieben. Also wir haben erfolgreich Bürokratie abgeschafft, aber unser Donnerstag, wir wurden wahnsinnig. Also wir haben das mit Google Drive ursprünglich aufgesetzt, Max. hat einige Gastronomien und da teilen sich die Leute selber in Schichten ein. Der hat dann ein recht agiles Arbeitsumfeld geschaffen. Und ich hatte gar keine Lust auf Google Drive, aber dann dachte ich, okay, wir probieren das. Und es war Gold wert, weil wir jetzt halt, im Moment haben wir 40 Projekte parallel, jeder hat seinen Ordner in der Cloud, wir können da gemeinsam kollaborativ zusammenarbeiten. Und der Punkt ist, jeder hat zum Beispiel, fangen wir an mit der Rechnung, jeder hat einen Ordner Rechnungsupload. Und da darf jeder mit Schreibrechten die Rechnungen hochladen. Wir geben die frei und überweisen die dann. Und dann sieht jeder, also wir haben quasi jedes Projekt ein Unterkonto bei uns, wenn Fördergelder eingehen, sehen die, ich habe Geld auf Konto quasi, und dann sehen sie auch, wie es ausgegeben wird. Und jetzt war der Donnerstag nur noch wirklich, wir hatten keine Zeit mehr für die Menschen, was uns auch Freude gemacht hat, war die tollen Leute kennenzulernen. Also wir haben so tolle Projekte und es hat den Spaß gemacht, aber wir haben nur noch Rechnungen überwiesen und Ordner, allein die Ordner durchzuklicken, das war auch das erste Beispiel, vielleicht mal, wenn ich mich am Vortrag entlang hange. Das erste Beispiel war Donnerstag, wir haben eine halbe Stunde nur diese Ordner durchgeklickt. Also 40 Mal gehst du halt in Projektname und dann ist ein Cloud-System, ist nicht super Echtzeit, also man klickt sich so durch, schaut den Upload, geht wieder zurück, nächstes Projekt, das macht man 40 Mal. Ja, dann schreiben wir Spendenquittungen, stupide Word-Vorlagen ausgefüllt und so weiter. Und dann kam so die Idee aus der Not geboren, es ging nicht mehr, also da sind wir dann Wahnsinn. Und dann war so die Hoffnung, ich habe vor 3 Jahren auch angefangen, so mit ChatGPT, mit Midjourney, also die Tools auszuprobieren und dann dachte ich, fand es über die Jahre immer schwierig, einen Programmierer zu briefen, was wir brauchen. Und auf einmal gab es ChatGPT, war so mein Einstieg. Und ich habe einfach ChatGPT wirklich erklärt, du, wir sind eine Stiftung, wir haben hier Google Drive, können wir da was machen? Und dann war das wirklich ein seitenweiser Dialog und hat mir der beigebracht, dass es ja da Google Apps Script gibt. So eine Umgebung, wo man Quellcode reinkopieren hat, innerhalb von Google Drive. Und dann kann der anscheinend irgendwas machen. Ich habe erstes Problem, Rechnungsupload, wir werden irre. Und dann, ja, mach doch mal, ich schreib mal was und erklär mal und dann hat der mir beigebracht, dass jeder Ordner in Google Drive eine Objekt-ID hat. Wusste ich nicht. Ja, was ist eine ID? Wie finde ich die? Und der hat mich quasi durchgeführt. Dann habe ich gelernt, dass da jedes Objekt eine ID hat. Dann habe ich am Anfang, hat der mir dann Quellcode geschrieben, in der Hoffnung, dass der diese 40 Ordner durchsucht. Und dann hat er die irgendwann durchsucht. Und dann hat er mir beigebracht, wie ich ein Google Sheets aufmache, wo er dann das Ergebnis reinschreibt. Und auf einmal war so der Durchbruch. Es hat so 2 Tage, wie ich gegen eine Wand gelaufen. Also es war so, das war so unglaublich frustrierend, aber ich dachte, es muss gehen, irgendwie, irgendwann geht's. Und nach 2 Tagen hat der ein Skript ausgespuckt, wo der durch diese 40 Ordner geht, eine Excel-Liste reinschreibt und sagt, ja, in 3 Ordnern ist eine Datei drin. Diesen drei. Diese folgende Datei. Und ich so, wow, was passiert jetzt? Und dann ging's los und dann konnte ich halt so schön im Dialog, konnte man dann die Tabelle verbessern. Also ich war immer in ChatGPT, habe mit dem gesprochen und gesagt, da kann man eine Überschrift rein, wie viele du gefunden hast. Führ doch mal alle Ordner auf, kannst du auch einen Link zur Datei anbieten, kannst du das Datum reinschreiben und ChatGPT mir sehr höflich, ja, selbstverständlich. Und es war so ein bisschen auch das Learning nach 3 Jahren. Ich habe es in der Arbeit wirklich für alles verwendet und ich glaube im Moment, das Beste, was KI-Tools gerade leisten, ist Quellcode schreiben. Also es war für mich so der größte Hebel, den ich gefunden hatte in den 3 Jahren, wirklich für alles. Also ich habe aufgehört zu googeln, auf dem Freundeskreis, wir nichts mehr machen wir, ohne zu überlegen, was ChatGPT ausspuckt. Und dann war Quellcode auf einmal so der Schlüssel, dass da wirklich was passiert ist, was unser Arbeitsleben verändert hat. Und das erste war diese Liste. Und das Ergebnis war dann noch, dann irgendwann wird es immer schneller. Inzwischen ist es Tool viel besser, als wo wir angefangen haben. Jetzt brauchen wir nicht mehr 2 Tage. Inzwischen haben wir halt Beispiel Rechnungsupload. Es gibt eine Liste, die automatisch, alles ChatGPT gelegt, kann nicht wirklich programmieren, hat mir ChatGPT beigebracht. Gibt es jetzt eine Liste, ein Skript führt sich stündlich aus und aktualisiert die Liste, schreibt es in eine Excel-Liste und ich sehe wirklich alle meine Ordner, ich sehe das Upload-Datum jeder Datei, ich habe einen Link zu jeder Datei und er färbt rot ein, wenn es zu lang drin liegt, wenn wir drüllen. Und das ist so, automatisch haben wir jetzt eine Rechnungsübersicht, spart uns quasi eine halbe Stunde schon mal jede Woche. Und das war dann so, okay, was machen wir hier eigentlich noch? Und das war so der Plan, wirklich alle Schritte anzuschauen.
Super. Das ist echt spannend. Also, da bist du wirklich dann sehr intensiv in Dialog ja mit ChatGPT gegangen. Und ich denke mal dabei, also so höre ich raus, da ist es nicht stehen geblieben, sondern ihr habt weitergemacht. Und würdest du sagen, dass jetzt auch so mit dem Fortführen ChatGPT immer wieder besser geworden ist, mit dem, wie es
Ja,
Code
ja.
produziert? Ja, okay.
Ja,
Also da merkst du einen ganz
massiv.
klassischen, sage ich jetzt mal, Steigerung der Kapazität, der Fähigkeit und so weiter. Okay.
Ja, also mit jeder Version spürbar. Ich glaube, damals 3.5 habe ich angefangen. Oder mit dem Quellcode war, glaube ich, noch 3.5. Und maximal. Und es war schon zäh am Anfang, weil es kommen halt dann auch Fehler, es ist dann auch nicht immer ChatGPT, sondern ich habe ein deutsches User Interface, bis ich draufgekommen bin, denen zu sagen, dass ich eine deutsche Umgebung habe. Somit waren ein paar Syntaxfehler und ich kann ja nicht programmieren. Das Prozess war immer, ChatGPT schreibt mir jetzt ein Stück Quellcode, was ich kopiere in diese App-Skript-Datei. Und dann wird die lokal in Google Drive ausgeführt. Also da gab es am Anfang auch keine Verbindung. Es war ChatGPT und ich copy-paste selber rüber. Dann war das erste Learning, ich kann ChatGPT schon mal meine Ordner-IDs sagen, dann muss ich die nicht in meinem Quellcode ausbessern. Das heißt, der hat sich die dann gemerkt auch im Chat. Dann vergisst der Chat auch immer wieder was, dann muss man wieder erinnern, erinnert sich an den Ordner. Also es war der übliche Kampf. Aber es war immer so überführt. Und dann waren halt Syntaxprobleme etc. Also viel war User, aber jede Version hat unglaublich das verbessert. Und auch vieles war auch am Anfang, er hat falschen Code geschrieben und der Prozess war immer, ich habe die Fehlermeldung aus Google Drive, also wo ich mein App-Skript ausführe, kommt halt irgendeine Fehlermeldung, die ich nicht lesen kann, kopiere die wieder in ChatGPT und sage, mach was damit. Und das war halt ein stundenlanges Hin und Her. Und am Anfang hat man gemerkt, der hat nicht genau gewusst, was in App-Skript alles möglich ist. Also der hat guten Quellcode geschrieben, nehme ich an, aber es war halt Syntax oder die Formel gab es dann nicht und dann nach fünfmal hin und her, ah ja, probieren wir es doch mal so, ah, jetzt geht's. Also ich war da immer so der Vermittler. Und das hat sich unglaublich reduziert. Also dieses Vermitteln ist fast verschwunden inzwischen. Inzwischen kann ich wirklich bestellen und es funktioniert fast jetzt auch auf Anhieb. Also wir haben dann andere Sachen, also ich kann noch ein bisschen so den Umfang, was wir noch so gemacht haben. Das erste war diese Rechnungsliste, war unser Erfolg. Und dann, okay, was machen wir jetzt noch? Und dann war ein typischer anderer Schritt, war Spendenquittung zum Beispiel. Wir haben halt von Hand Wertdokumente aufgesetzt, ausgedruckt per Post verschickt. Man kann die auch digital versenden, aber im Prinzip war das Ding, wir mussten halt immer von Hand eine Word-Datei ausfüllen, also Google, wie heißt es, Google Docs. Und die Basis war noch so eine Excel, die wir hatten, so ein Google Sheet, wo drin steht, gab eine Spende, 300 Euro für dieses Projekt und ich brauche die Adresse und den Namen des Spenders. Und das haben wir halt dann immer brav von Hand gecopy-pastet. Und dann war das erste wieder, hey, ChatGPT, ich wusste nicht, dass es geht, aber kann ich denn irgendwie so, können wir da irgendwas machen? Ja, leg doch ein Template an. Ja, man kann ein Template anlegen und du kannst da rein, aber ja, klar. Mach einfach doppelt geschweifte Klammern und dann Beispiel hier und dann, okay, ich also einmal noch die letzte Spendenquittung angelegt mit doppelt geschweifte Klammer für Name und dann ChatGPT erklärt, ja, du guck doch mal eine Tabelle hier, die Objekt-ID, das ist unsere Liste mit den Spendern, da ist in Spalte A der Name, in Spalte B ist eine Adresse, in Spalte C ist eine Spendenhöhe. Das ist ja einfach. Und dann nimmt der Zeile für Zeile und erstellt eine neue Datei. Dann konnte ich ihm, also immer im Dialog wieder, das war jetzt, wenn man es nicht wirklich professionell beherrscht, ist dieser Dialog halt also ein unglaublicher Potenzialdosenöffner, weil man dann irgendwie, habe ich gelernt, also Ergebnis jetzt, ich drücke auf den Knopf, der erstellt mir 20, 30, 100 Spendenquittungen in kürzester Zeit und legt die passend in die richtigen Ordner ab. Und dann war ich denke, okay, das war wieder eine Stunde Arbeit. Und so haben wir wirklich, also mit jedem Schritt, haben wir also wirklich stundenweise Arbeit weggespart. Und zwar Arbeit, die uns halt wenig Freude macht. Also uns macht Freude, die Projektleitenden kennenzulernen, die zu unterstützen, die zu beraten mit dem, was wir jetzt in 9 Jahren gelernt haben, aber nicht Spendenquittung erstellen. Und das war so, das zweite war die Spendenquittung dann. Und das war so auch noch der Moment, so Copy-Paste von A nach B. Und dann war so, genau, das war dann so Schritt 2. Also super, läuft. Und dann haben wir weitergedacht. Dann war so das Spannendste, war ein Freund von mir, macht es beruflich. Und die automatisieren, versuchen Mittelständler zu automatisieren. Und der hat mich so ein bisschen geholfen und hat dann so einen Clou war dann, hey, es gibt ja eine API bei ChatGPT. Das heißt, man kann ja da direkt über eine Schnittstelle ChatGPT ansprechen. Und das war dann so der Moment, wo bisher war es immer Copy-Paste, Code von A nach B. Und das war dann der Moment, Moment mal, wir können die Tools zusammenführen. Das heißt, ChatGPT kann direkt mit meinem Google Drive sprechen oder so. Und das hat er jetzt wieder eine Tür aufgemacht. Und der letzte, das tollste Feature, was wir jetzt gerade haben, ist, oder vielleicht noch bevor das Feature kommt, der spannende Prozess ist, wir treffen uns Donnerstag. Wir haben zwei Minijobs von der Stadt München gefördert, vom Sozialreferat, sonst wäre es gar nicht mehr möglich, dem Andrang Herr zu werden und das zu leisten. Und das Ding war, wir haben zwei Minijobs, was wollte ich sagen? Ja, genau, jetzt kommst du Donnerstag ins Büro, ich hochbegeistert, ich habe was gefunden, vielleicht klappt, ich habe eine Idee, wir machen jetzt alles anders. Und dann hat eben die Freude, jetzt sind wir 4 Personen im Büro gewesen maximal, weil das ist ja nicht überschaubar immer. Man sagt, ja, wie, wir haben hier ein etabliertes Prinzip und so, ja, nee, wir machen alles anders. Und dann, okay, wie machen wir das denn? Und dann ist das der Donnerstag und nächste Woche komme ich wieder. Gute Nachricht, Leute, machen es wieder anders. Und das war, glaube ich, so. Also das ist so ein Riesending, was es probiert noch gerade ging, war wirklich, dass wir jede Woche halt wirklich an Prozesse ran mussten. Und jetzt sind es Kleinigkeiten wie eine Spendenquittung, die man jetzt anders erstellt. Aber es ist halt jedes Mal wieder anders und dann ist so ein Prozess erstmal die Erfindung, hey, wir machen es anders Und dann ist Kleinigkeit wie bei der Spendenquittung, dann entwickelt sich das auch zum Beispiel, macht die Maschine jetzt von selbst eine Spendenquittung, dann dachte man, hey, wäre doch schön, wenn der in der Excel-Liste reinschreibt, die Quittung ist nicht erstellt, ja, sondern maschinell erstellt. Also wir gucken nochmal drüber. Also so eine Art Human Loop muss ich dann finden pro Prozess, wo wir sagen, wo gucken wir nochmal drauf und nicht. Und dann entwickelt sich sowas. Und die Entwicklung geht noch, dass man dafür ein kleines Feature einführt, aber Rechnung war dann das Beispiel, wieder so, jetzt haben wir eine tolle Rechnungsliste, dann kam die nächste Idee. Es gibt eine API, wir machen es komplett anders. Wir schaffen die Liste wieder ab. Und neue Idee, bringen wir es hin, dass wir Rechnungen, anscheinend Google Drive kann OCR durchführen. Das heißt, eine Rechnung wird bei uns hochgeladen. Sobald die hochgeladen wird, kriegen wir ein OCR von der Datei. Das OCR schicken wir jetzt über die API an ChatGPT und der liest für uns die Rechnung durch. Und jetzt schauen wir, was der rausfindet. Und dann konnte der auf einmal feinsäuberlich die IBAN abtippen, den Prozess, den wir kennen, schreibt in Google Sheets die IBAN rein, Rechnungsnummer, Rechnungssteller, Betrag. Nach mal, Moment, ist ja Wahnsinn. Und dann konnte man in dem Quellcode des App-Skripts, wird die API angesprochen, aber ich konnte auf einmal wieder Freitext reinschreiben, was er noch machen soll. Guck doch mal, ob das Materialkosten sind oder Honorarkosten oder Personalkosten, was in der Stiftungswelt die drei typischen Unterscheidungen sind. Und dann schaut halt die Maschine drauf und alle schimpfen immer, dass die nichts kann. Und die kann auch nicht so viel zum Teil. Aber sie kennt den Unterschied zwischen einem Maler, der ein Haus streicht, und einem Maler, der ein Bild malt. Und es sind so, in der Interpretation einer Rechnung ist es überragend, dass der erkennt, ob das eine künstlerische Leistung war. Ist es KSK-pflichtig? Ist die, wie hoch ist die Mehrwertsteuer? Ist es ein Kleinunternehmen? Auf einmal, all diese Dinge, die wir brauchen für KSK-Anmeldungen, für Förderverwendungsnachweise, ist bei uns so jedes Projekt, muss am Abschluss des Projekts immer nachweisen, wofür die Gelder verwendet wurden. Auf einmal konnten wir da viel tiefer rein mit der Automatisierung. Und auf einmal war das das erste Mal, dass ChatGPT wirklich nicht nur Code schreibt, sondern wirklich mal mitdenkt. Und auf einmal interpretiert er im Moment bei uns eben Rechnungen und sagt, was das für ein Kostentyp ist und schreibt es wieder fein säuberlich in die Liste. Also das war jetzt so das Absurdeste gerade. Und jetzt sind wir an neuen Ideen dran. Und das Schöne war eben, wir haben im Mai auf dem Deutschen Stiftungstag vom Bundesverband Deutscher Stiftungen sind wir Mitglied und durften da einen Vortrag halten über wie KI in der Stiftungswelt vielleicht Prozesse automatisiert. Und ich wusste auch nicht, was so jeder macht. Und jeder hat ja auch teure Software im Einsatz. Also wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Und haben so ein bisschen unseren Weg vorgestellt. Das war natürlich auch charmant, wenn man sieht, wie wir halt wirklich einfach mit dem Ding reden und auf einmal kommt was raus, was man wirklich brauchen kann. Und die sind halt, viele sind halt vom Stuhl gefallen. Also das sind ihre Prozesse und auf einmal verschwinden da Dinge umsonst, Rechnungen werden gescannt, also wirklich Arbeitslast wird wirklich komplett automatisiert. Und das war ganz toll. Und jetzt haben wir auch da die Hoffnung, dass wir da vielleicht noch auch an Förderungen rankommen, um das weiterzuentwickeln. Also wir versuchen das jetzt auch gerade zu professionalisieren, um da den nächsten Schritt zu machen, weil es war schön. Also war so, ich sehe es so ein bisschen als Prototypen. Wir haben jetzt da vieles rausgefunden. Wir wissen, wir können Prozesse automatisieren und jetzt kann man halt schon nochmal. Die Arbeitsumgebung Google Drive eignet sich jetzt auch nicht für jeden. Also jetzt schauen wir, ob wir das eine Ebene höher heben, dass es auch jemand anders nutzen kann und schauen, dass wir noch mehr Funktionen abbilden. Genau, das war so in Kürze mal
Super,
das, wo wir
Wahnsinn.
gerade
Hey, da habt ihr
stehen.
eine ganz schöne Optimierungs- und Automatisierungsreise ja hinter euch. Wie lang war das denn jetzt in Summe, was du so beschrieben hast? Über welchen Zeitraum reden wir denn jetzt vom ersten, sage ich jetzt mal, Ping-Pong zum Thema Google Drive? Mach mir was, bis nachher tatsächlich API andocken und so weiter.
Ja, also ich glaube gute 6 Monate, vielleicht 9 Monate.
Wow,
Also
okay,
es war
so
wirklich
schnell,
ab.
okay, aber das ist schon sehr
Es
schnell, Wahnsinn.
waren 2 Tage bis zum ersten Skript und dann ist es
Okay.
halt nebenbei, wir machen es ehrenamtlich, das heißt, ich habe keine 40 Stunden reingesteckt. Jetzt immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich mit dem Ding gesprochen. Und die Skripte gingen rasend schnell. Und das war die
Okay.
Zeit auch noch, wo man wirklich, wenn man gegen eine Wand läuft, waren es 2 Tage Invest zum ersten funktionierenden Skript, danach geht es immer schneller. Also jetzt ist eigentlich nur noch, die Ideen müssen her. Und dann geht eigentlich, das dauert ja Sekunden, so ein Skript zu schreiben. Also auch diese
Okay.
Spendenquittung, das war dann zum Teil, ist es jetzt eine Frage von Stunden, um so ein Feature auszuprobieren. Dann implementieren es wieder das andere, dass man dann von das reinkommt und sagt, Leute, gute Nachrichten. Das ist dann eher das, wo man dann braucht, die bestehende Prozesse ablöst oder dann was umzieht. Das
Okay.
frisst eigentlich die Zeit. Also der
Okay.
reine Code ist eigentlich bei ganz vielen Features wirklich überschaubar gewesen. Und auch jetzt versuchen wir dickere Bretter zu bohren. Und ich glaube, also die Entwicklungsweise ist eigentlich nicht, also ist eigentlich rasend. Ich glaube, das
Okay,
Problem ist zu
okay.
implementieren und dann zu testen und zu verfeinern und zu schauen, wie viel dann wirklich verlässlich funktioniert. Aber der erste so Prototypen zu schreiben, der wirklich schon Dinge abschafft, ging rasend schnell. Ja.
Von deinem, sag mal, von deinem fachlichen Background, du hast schon vorher und früher was mit Agentur und Digitalgedöns sowas gemacht, ist das richtig, ja?
Ja, ich bin vom Studium her Diplom-Ingenieur für Medientechnik und das war ein allumfassendes Studium.
Okay.
Und danach haben wir unsere ganze Jahrgang hat sich alle Winde verstreut und ich bin in Agenturen
Okay.
gelandet und ich mochte immer, also Werbeagentur, vor allem halt das Digitale hat mich immer angezogen und ich war dann eben bei einigen großen Agenturen, bei Ogilvy Interactive, Publicis Interactive unter anderem und haben da einfach klassisch Online-Marketing gemacht und das war eigentlich, ich hatte immer so ein bisschen technischen Bezug. Aber ich habe nie programmiert. Also ich habe ein Studium, wir haben das mal reingeschnuppert, aber es war immer Projektarbeit. Ich habe immer die filmischen Sachen gemacht, die anderen haben uns die Noten geteilt. Also es war, ich hatte keine große Programmierausbildung. Also ich kann HTML-Code ein bisschen interpretieren. Aber das war es dann auch. Also somit mehr braucht es nicht. Und aber die technische Affinität war immer da. Und dann auch so im Freundeskreis, halt immer wenn ein Thema aufkam, oder vor vielen Jahren war es mal Blockchain, Bitcoin war irgendwie, hä, was ist das? Dann habe ich Monate reingefuchst, um zu verstehen, was Ding hier macht. Und dann war das halt, also Internet war so ein großes Thema, dann war es für mich mal Bitcoin und jetzt kam halt KI auf. Und dann war halt so, okay, dann eben auch dieser Fortschritt am Anfang. Ich war begeistert, ich erinnere mich. Es war 4 Jahre her, wo das erste Mal diese bildgenerierenden Tools aufkamen. Und es war wirklich schrecklich schlecht. Aber ich habe halt gesehen, es war so ein Hase, ich habe gesehen, wie so, es war so ein Google Collab Tool, wo man irgendwas einstellen konnte. Und dann hatte der ein Bild ausgespuckt. Es war wirklich schlecht. Aber es war für mich ein Hase. Und der Prompt war so irgendwie ein Hase, der Zeitung liest auf einer Bank und die Bank war nicht gut, der Hase war nicht gut und die Zeitung war so mit viel Fantasie. Aber ich dachte mir, was passiert hier? Und dann bin ich überall rum und habe allen gezeigt, auch im Agenturumfeld, Leute, schaut mal. Und keiner war halt annähernd beeindruckt von diesem schlechten Hasen. Und ich dachte mir, nur eine Maschine hat den gemalt. Und jetzt ist die Frage halt auch, wo hört's auf? Und jetzt sehen wir jetzt, aktuelle Hasen sind halt fotorealistische Hasen. Jetzt kommen wahrscheinlich bald der Film gibt es jetzt auch, bald kommt der 90 Minuten, ich weiß nicht, wo es aufhört. Also der nächste Hollywood-Film, in einem Jahr vielleicht geprompt, vielleicht dauert es länger, aber es ist halt so nach oben offen. Und da sind wir eigentlich vor vielen Jahren so ein bisschen im Freundeskreis, haben wir angefangen damit rumzuspielen und irgendwo dann auch im Freundeskreis, einer hat aufgehört zu googeln, fand ich so radikal gut. Der sagt, ja, googelt nicht mehr, er fragt alles ChatGPT. Und das war jetzt auch Version 3.5, glaube ich, war die meiste Zeit. Oder ich weiß nicht, was war davor noch? Kann ich mich nicht erinnern. Seit wann gibt es 3.5? Ich glaube schon länger.
November
Aber das war,
22 ist 3.5 rausgekommen.
ja, ich glaube, dann sind wir, ich glaube, wahrscheinlich seitdem erst ChatGPT. Vorher war, glaube ich, ein bisschen Bilder malen. Aber dann sind es ja erst 2 Jahre, glaube ich. Aber einfach
Genau.
so mindestens seitdem irgendwann dann nur noch. Und dann alles halt, alles, was auftaucht in
Okay.
unserer Arbeitswelt, kann ich dafür ChatGPT nutzen. Und dann hat man so ein Gefühl dafür entwickelt. Und ich war halt immer auf der Suche nach, ich habe immer gespürt, das Ding ist magisch mächtig. Aber es war immer auch in der Arbeit, man schreibt Texte gut, es kann übersetzen und so, aber okay, aber was noch? Geht mehr. Und dann war eben, auf einmal Quellcode war dann so der Schlüssel, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich ein Hebel, wo man das meiste, glaube ich, rausholen kann aus diesem Tool. Oder ich für mich jetzt, was mir eingefallen ist. Und dann war so die Frage, wo setzt man es ein? Und dann war in der Arbeit auch schwierig. Und dann war auf einmal in der, dem
In der Stiftung.
Nebenberuf, in der Stiftung war auf einmal perfekt, weil wirklich, du hast wiederkehrende Prozesse, du hast irgendwie, das ist eine eigene Firma, wir können machen, was wir wollen. Und wir können ein bisschen im Team uns ein bisschen quälen, wenn man jede Woche was neu erfinden will. Und auf einmal war das so, dann so das Outlet für all die Ideen. Und auf einmal ist es explodiert quasi für uns, dass wir wirklich enorme Arbeitsersparnis davon haben, Zeit sparen und das ist wirklich toll.
Und
Sag
würdest,
mal.
ja, Entschuldigung, mach du, Gerald.
Vielleicht ganz, ganz kurz nochmal. Ich würde nochmal 2 Schritte kurz zurückgehen, weil du sagtest, du bist so ein Seriengründer von Stiftungen.
Nee, nur eine.
Nur eine. Du hast nur eine Stiftung und darunter hast du aber 40 Organisationen
Nee, 40
oder
Zwecke.
40
Also 40
Projekte.
Vanessas quasi. Vanessas, Kollektive, Gruppierungen, die in München irgendwie sich engagieren. Und die werden unter diesem einen Dach werden die beauftragt. Das heißt, wir haben einmal gegründet, hat 1,5 Jahre gedauert, das zu gründen, weil wir eben sehr viele Zwecke verfolgen wollten mit sehr wenig Geld. Also ich verstehe jeden, der sich gleich versteht. Das ist ein bisschen einmaliger Ansatz, glaube ich. Und jetzt kann eben jeder, sondern wir sind halt in München vor allem, weil wir die Leute mal persönlich treffen wollen, weil es ja auf Vertrauen basiert. Und dann inzwischen schickt die Stadt oder andere Stiftungen schicken jetzt auch Leute zu uns, die eben eine wunderbare Idee haben für ein herrliches Projekt, aber nicht förderungswürdig sind, weil die nicht gemeinnützig sind. Das heißt, man braucht einen gemeinnützigen Träger, ein Dach. Und da
Das ist
sind wir
klar.
halt der offenste Ansatz. Er sagt, kommt alle her, wir teilen das gern mit
Ja.
euch, schlüpft bei uns runter und wir sorgen dann auch für Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Versicherungen oder so. Jetzt war Netzer war nie versichert, wo die mit Kindern ins Zoo fährt. Du machst ja, der denkt da dran. Und jetzt haben wir halt eine Versicherung für alle Projekte und versuchen halt denen so ein bisschen, also zu professionalisieren, deren Engagement und denen möglichst viel Arbeit abzunehmen. Genau.
Aha.
Eine Stiftung.
Dann jetzt sagtest du ja, ja, eigentlich brauchtet ihr jetzt nicht so super viel Geld, ne? Aber je nach Stiftungszweck muss man doch irgendwie so ab 50.000 Euro reinbuttern, oder? Du kannst.
Nee.
Nee?
Oder wie meinst du? Man muss, Förderhöhe sind total flexibel. Also man kann jetzt Projekte können von winzig bis groß gefördert werden.
Also jeder von uns kann jetzt sagen, ich will jetzt eine Stiftung aufmachen,
Ach so, nee,
1-Euro-Stiftung.
Stiftung, ach so, entschuldige, nee, Stiftung aufmachen war schwierig. Also das war wirklich eben
Ja.
ein, 2 Jahresprozess, um die zu überzeugen, dass wir mit sehr wenig Geld eine Stiftung ins Leben rufen wollen. Das war aber dann
Ah.
möglich und war auch weniger als 50.000, also, glaube ich, geht. Also je nach Stiftungsrecht sonst auch eine bunte
Ah,
Wiese an
okay.
Möglichkeiten. Aber das ist möglich gewesen. Ich glaube, es wurde auch immer schwieriger. Jetzt 10 Jahre ist auch, ich glaube, es wird nicht einfacher. Aber das andere ist, wir haben halt kein Geld, um die Projekte zu unterstützen. Also wir halten
Okay,
uns gerade so über
okay.
Wasser und es sprengt auch das Ehrenamt. Also wir sind selber gerade auf der Suche nach Unterstützern und Förderern, dass wir weiter skalieren können. Und die Projekte
Aha.
ist so die, deren Projektausstattung generiert sich über Spenden oder Fördergelder. Und die meisten kommen zu uns, die haben auch schon Förderer im Kopf. Die meisten, also wir kriegen, glaube ich, sagen wir so Filet der Engagierten. Also es ist so in München, wenn jemand bei uns unterstützt, macht dann eine Veranstaltung, ein Event, dann kommen andere und sagen, wie hast du das hingekriegt? Ja, über den Kulturator. Und dann kommt der auch schon. Also die meisten kennen die Mühlen und wissen, wie schwer es ist, ein Projekt auf die Beine zu stellen, ohne Verein. Und die profitieren halt dann unglaublich von dem, was wir für sie leisten. Und deswegen kommen die, die sich freuen über das, was wir anbieten und die auch schon Vorerfahrungen haben. Also das kommen eigentlich so die, die schon, die immer, ja, die ein bisschen in den bürokratischen Mühlen gefangen waren und damit gehadert haben. Und viele haben auch überlegt, bleiben zu lassen. Also bis irgendwann an dem Punkt, dass du denkst, Leute, habt's mich alle gerne, ich mache hier in meiner Freizeit nette Dinge. Warum ist das alles so schwierig? Und irgendwo hört dann auch, die Lust nimmt ab und dann, wenn man wieder auf uns stößt, sagt, okay, dann probieren wir es nochmal. In dem Setup nochmal. Und deswegen, genau, sind wir ein Dach für all diese Projekte hinter uns. Von
Also
klein
im
bis groß.
Prinzip seid ihr so eine Art Gemeinnützigkeits-Infrastrukturgeber, könnte man das
Ja.
so sagen, oder?
Ja, Gemeinnützigkeit und dann eben die Leistungen darüber hinaus, dass man mit Versicherung und Buchhaltung, Orga, Steuererklärung, also du musst ja, wenn du selber einen Verein gründest, ist ja die einzige oder die einzige mir bekannte Möglichkeit. Die ist erstmal für eine Einzelperson verboten, ab 6, 7 Personen darfst du einen Verein gründen. Dann hast du ja die ganzen Pflichten einer Vereinsführung und dann
Stimmt,
musst du
das stimmt.
Protokolle schreiben, musst deine Steuererklärung abgeben, für was auch immer du ausgibst und all das nehmen wir halt ab. Sozusagen, wenn du willst mit alten Leuten tanzen, tanzt mit alten Leuten. Den Rest machen möglichst viel. Und in der Vergangenheit musste man die Leute noch alleine lassen bei der Akquise von Fördergeldern. Das heißt, die Förderanträge, auch immer ein riesen Papieraufwand, müssen sie noch selber schreiben. Das ist das nächste KI-Thema. Vielleicht können wir Anträge automatisieren. Und das zweite schreckliche Thema waren Verwendungsnachweise. Nach Abschluss eines Projekts muss man dem Geldgeber, wir haben ja keins, also die Leute, die Geld geben wollen, ja genau wissen, wofür das ausgegeben wurde. Wurde das gemeinnützig ausgegeben? Dann wird wirklich jede Rechnung oder bei vielen Prozent genau, jede Posten, den man dem Antrag geschildert hat, ich brauche hier die Rechnung vom Klavierspieler, dann muss die Rechnung beigelegt werden und man weist am Ende halt nach, wofür das Geld verwendet wurde, dass es blitzsauber ist. Und da haben wir die auch in der Vergangenheit allein gelassen und jetzt gibt es den Rechnungsscanner. Also das ist das nächste, was dieses Jahr noch passiert und live geht. Ist, und das ist jetzt komplexer von den Prozessen her bei uns, deswegen dauert es länger. Aber das ist jetzt so die Idee, dass wir die Verwendungsnachweise auch automatisieren. Wir haben ja alle Belege, jetzt lesen wir die automatisiert, wissen, was Materialkosten sind, und dann können wir das schön aufdröseln nach der Antrag war Material, Sachpersonal, Material, Personal und Honorarkosten, und genauso können wir blitzsauber die Rechnungen automatisch können wir abbilden. Und das ist halt eine Riesenersparnis. Und dann gibt es noch ein bisschen Prosa bei jedem Verwendungsnachweis, wo jeder Förderer wünscht sich andere Inhalte. Das haben wir jetzt mal testweise ausprobiert. So, zum Beispiel Stadt München wünscht sich so 10 Dinge, wie divers waren die Veranstaltungen besucht, wie wurde das Projekt beworben, etc. 10 Punkte bei einem oder Verrat jetzt. Dann kommt man ChatGPT sagen, guck dir mal die 10 Punkte an, beantworte die mal ganz schön. Und ich gebe dir noch als Input das Projekt. Und wenn wir beauftragen das Projekt, schließen wir einen Vertrag mit dem Kollektiv oder Projektleitenden. Und die beschreiben ja dann selber, ich möchte mit Kindern ins Zoo fahren, 2-mal im Monat, etc. Diesen Text, eine halbe, ganze DIN A4-Seite gibt, kriegt ChatGPT noch als Input. Und die Kombination aus der Beauftragung plus den Anforderungen, blitzsauber, also schreibt einen wunderbaren Verwendungsnachweis und ist dann auch wieder, also als Ersatz des weißen Blatt Papiers. Für uns aber künstlerische, soziale Menschen, die allermeisten werden wahnsinnig bei Papierkram. Also es ist so ein bisschen, die meisten klicken den gar nicht und dann ist es halt ein Geschenk sondergleichen, wenn man sagt, du bist jetzt nicht mehr allein gelassen und musst dir ein weißes Blatt Papier ausfüllen, sondern hier ist die ganze Übersicht aller Kosten und hier ist schon mein Textvorschlag, den du beilegst und dann hast du 80, 90% der Arbeit ist erledigt. Und es ist auch schon, also es macht einen Unterschied, ob man so vor sich her prokrastiniert, wenn man sowas gar nicht kann, oder ob es schon fast fertig ab Tag 1 da liegt. Und dann kann man es ein bisschen verfeinern, verbessern, draufschauen und fertig. Also das ist jetzt so Verwendungsnachweis. Und das wäre noch ein Riesengewinn. Genau. Das andere ist noch vorne, also das ist jetzt noch nicht in, das ist gerade die Idee, vielleicht noch eine für die Community. Das ist das Heißeste, was ich jetzt da gefunden habe, war, wir brauchen noch Fördergelder. Und es gibt mir ist keiner bekannt, also gern Bescheid geben, wenn irgendjemand weiß, ob es eine Stelle gibt, wo man mal so alle Förderungen in Deutschland auf einem Haufen sieht. Mir ist da keine
Nein,
Datenbank.
nein, kann ich
Und
dir gleich
dann,
sagen, gibt es nicht. Nee.
ja, und es gibt mal so kleinere Häufchen, irgendwie mal ein paar kulturelle Förderungen auf dem Haufen, aber es gibt keine Übersicht. Und dann ist gerade das Aktuelle, was ich am spannendsten finde, ich liebe ja, wenn ChatGPT eine Rechnung interpretiert. Also ich nehme an, es ist noch nicht das schlauste Tool der Welt, aber für sowas reicht. Und was noch fantastisch ist, wenn man den Crawler drauf wirft. Man crawlt mal ein paar Webseiten und wirft den Website-Inhalt in ChatGPT und der liest sich für uns durch. Und da sind wir gerade testweise dran. Wir lesen gerade ein paar Stiftungs-Webseiten aus. ChatGPT liest sich durch, was die so fördern und tippt wieder fein säuberlich in eine Excel-Liste. Und das wird natürlich, wenn man es weiterdenkt, schauen wir mal, wie weit wir es treiben können. Aber dann scrollen wir einmal das deutsche Internet, schauen, wer alles Geld hat, und dann jagen wir den anderen Crawler drüber und schauen, wofür Internet, welcher Zweck, Sport, schön, aber was genau bei Sport? Ah ja, nur in Bremerhaven und nur Spielplätze. Und das kann man alles strukturiert erfassen. Jetzt sind wir gerade dabei, die Daten zu strukturieren. Und das, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Aber das ist halt so generell die Idee, Crawler plus KI. Weiß nicht, was kann man für alles verwenden. War die Woche auf, letzte Woche auf syn.eco, ist übrigens tolle Organisation. Die haben die Idee von Verantwortungskapitalismus und versuchen so Mittelständler schließen sich zusammen, teilen sich Ressourcen und versuchen ökologisch und sozial zu wirtschaften und dann auch gemeinsam zu überleben. Mittelstand hat es nicht leicht. Also ganz tolle Organisation, da war ich bei denen und dann hat einer erzählt, das erste Unternehmen, vielleicht deutschlandweit, Meyerhofer Elektronik, die versuchen Kreislaufwirtschaft in der Elektronik zu etablieren. Und die wussten nicht, welche Lieferanten und Zulieferer es gibt. Die haben zum Beispiel Tim ganz banal zum Löten von den ganzen Elektronikteilen, haben die versucht und als Überraschung irgendwann eine Hütte gefunden, die wirklich Tim recycelt und das nur recycelt anbietet. Also die hatten auf einmal einen Lieferanten in ihrer Supply Chain, der endlich einen Lieferant, der nachhaltig recyceltes Tim anbietet. Und waren froh, den gefunden zu haben. Ich dachte auch, ey, habt ihr schon mal gecrawlt? Kann man nicht da auch einmal durchs deutsche Internet schauen, wer in welche, also was suche ich denn in meiner Supply Chain? Und dann schaue ich, wer hier nachhaltig anbietet und erfasse es strukturiert. Also wenn es wirklich Unwissen gibt in irgendeinem Markt, jetzt glaube ich, Crawler plus KI ist, niemand kann selber das Internet durchlesen. Jetzt schon. Also das ist, glaube ich, so, das ist also nächste Riesentüröffner.
Okay.
Genau.
Wie, also jetzt zum Beispiel so ein Crawler, war das jetzt schon technisch sehr schwierig, sage ich jetzt mal, ein Crawler, oder würdest du sagen, das ist relativ, also auch für jemand, der, sage ich jetzt mal, so neu da reinkommt, nicht programmieren kann, kann
Ja.
der einen Crawler aufsetzen? Wo bewegen wir uns
Weiß
da
ich nicht, ich kann es
beispielsweise?
nicht. Ich glaube,
Okay,
ich habe es
okay.
nicht gemacht. Ich habe es aber
Ja.
auch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Aber
Okay.
ich habe es nicht gemacht, sondern ein Freund von mir kannte sich aus und hat gesagt, hey, du,
Okay.
war dann wieder ein Nachmittag, probiert der aus, schnell irgendwie, ich gebe dir hier ein paar URLs von
Ja.
Websites, probier es da mal aus. Dann hat der an dem Nachmittag so einen Crawler geschrieben und jetzt fallen wir am Nachmittag, also wieder Programmieraufwand, extrem überschaubar für so ein Prototyp, um zu schauen. Wir haben die ersten Webseiten reingeworfen, der hat das fein säuberlich abgetippt, sieht super aus. Also da wieder minimaler Aufwand eigentlich. Also man schnappt den Programmierer, der sich auskennt. Und dann ist das für den ein Tag Arbeit. Hat der irgendwas geschrieben, um rumzuprobieren, um mal zu schauen. Jetzt mit gefütterten Webseiten. Also bei uns war es, wir füttern eine Website. Der hat halt die Idee und die Erfahrung gehabt, dass es überhaupt geht. Also der große Hack ist, glaube ich, hey, man kann Crawler mit KI wunderbar kombinieren. Und dann war es in dem Fall ein Crawler von jetzt eine Anzahl. Ich gebe dir hier 5 URLs, schau mir die 5 durch. Und dann hat der halt in dem Seitenbaum geguckt, wo Förderung oder so drinsteht und hat dann das untersucht und aufbereitet. Das ist so der Ansatz hier. Und das ist jetzt noch kein Crawler, das ganze Internet liest, sondern ausgewählte Seiten gerade macht. Aber das nächste wäre halt, dann müsste man wahrscheinlich einmal durch Deutschland rattern und mal schauen, wer überhaupt eine Stiftung ist. Und dann hat man also alles, was im Internet steht, könnte man dann irgendwie auslesen. Und das ist natürlich dann ein bisschen mehr Aufwand. Wir haben es mal überschlagen für, also es geht aber auch von den Tokens, wir haben ein bisschen rumgerechnet. Wenn wir nur ganz wenige Seiten, wo wirklich explizit Fördergeld oder so erwähnt werden, wenn man die trackt, das sind so bei, in Deutschland, weiß ich, wie viele Stiftungen, es gibt fast 10.000, dann haben wir 100 Euro oder so über den Daumen mal gepeilt an Tokens. Also halt nichts. Also ich glaube, wir haben ein paar tausend Euro drauf und du kannst einen Haufen Webseiten lesen. Also es ist, glaube ich, vom Geld her kein Thema. Ich glaube, man muss das ausprobieren und dann halt dran feilen und schauen, wofür es dann wirklich geht. Das sind wir jetzt selber gerade dran, was dann verlässlich an Daten rauskommt und wo er ein bisschen zu sehr rät oder so. Dann mal schauen. Also erster Test war super, aber jetzt schauen wir mal auf die Reise.
Wenn du jetzt jemand raten würdest, der da so gar keine Ahnung hat und selber einfach mal so mit Automatisierung Einstieg finden möchte, was würdest du ihm raten?
Also ich rate so wie bei uns, das war wirklich ChatGPT oder was auch immer für ein Tool, ob es jetzt Claude oder so, glaube ich, war noch besser, was auch immer. Man nimmt irgend so eine Maschine und fängt mit einfachen Prozessen an. Also alles, was eine Excel-Tabelle ist, alles, was eine Word-Datei ist. Und alle arbeiten noch mit Word und Excel. Ich habe wenig gepowerpointet, aber Word und Excel easy. Also wir sind jetzt in der Google Drive-Umgebung gewesen, aber es wird in anderen Umgebungen auch gehen. Das wird auch lokal. Also alles, was mit Excel zu tun hat oder mit Word, Maschine fragen. Also wenn es irgendein Dokument gibt, was man, oder irgendein Prozess, der sich wiederholt, Maschine fragen und Rest läuft. Also wir haben jetzt unsere Arbeitsumgebung war Google Drive und es war zauberhaft, weil es da eben eine Möglichkeit gab, irgendwo Quellcode reinzukopieren. Genau. Das ist der zweite Tipp. Also alles mit Excel, alles mit Word. Und das nächste ist, jedes Programm, was ein Fenster hat, wo man Skript reinkopiert. Ob das ein 3D-Programm ist, was auch immer. Wenn es ein Skriptfenster gibt, sofort ChatGPT fragen, was man da reinschreibt. Also ich glaube sofort, sobald es ein Skriptfenster gibt, also auch 3D haben wir ein bisschen in der Arbeit ausprobiert und jetzt müssen wir die neuen Versionen probieren, aber das war auch schon, also der schreibt dir halt Code oder dann hatten wir irgendeine Studie durchgeführt in einem Raum und was auch immer, aber dann hat mir der mit ChatGPT, ich habe hier meine Ergebnisse der Studie, ich habe gezählt, wo die Menschen was in diesem Raum gemacht haben, mit so Koordinaten, hier hinten, oben, unten, wo haben die ihre Devices verortet, schreib mir mal ein Skript, dass ich das in 3D abbilde. Skript, Copy-Paste, aber wir ploppen da die Objekte auf, wo die Menschen überall diese Geräte verortet haben. Also wir haben ein Modell von der Testumgebung und zack. Also, sobald es ein Skriptfenster gibt,
Okay,
ausprobieren. Ja, das
dann
glaube ich, das
okay.
ist das.
Also wir halten mal fest, wenn irgendwie Word oder Excel im Spiel ist, so als Dokumententyp, ist schon mal sehr, sehr gute Chance, dass sich da was optimieren lässt. Wenn das dann noch mit Prozessen verbunden ist, die immer wieder kommen, dann ist da wirklich schon, sage ich jetzt mal, grünes Licht, da lässt sich was automatisieren und dann ist ChatGPT ein sehr guter Gesprächspartner, um da in den ersten Dialog zu treten, indem er einfach sein beschreibt, ich habe jeden Monat, da kommt eine Excel-Datei, da wird dann das und das reingeschrieben, wie könnte ich beispielsweise hier Automatisierungsansätze fahren, oder? So in der Art würde ich das jetzt mal mitnehmen.
Total. Jetzt bin ich im Microsoft-Universum nicht so bewandert, wo man da das Skript reinkopiert. Bei Google Drive war halt die Möglichkeit, ich schreibe ein Skript rein und der kann dann auf andere Excel-Dateien zugreifen und Word-Dateien. Das ist, bräuchte im Microsoft-Umfeld. Auch muss man ChatGPT fragen, wie das da geht. Aber wird auch gehen. Oder auch innerhalb von Excel auch. Ich habe jetzt viel Formeln oder so. Ich schreibe keine Formeln mehr. Ich sage ChatGPT, was ich in Excel will und er schreibt mir. Oder in Bitten, der schreibt dann auch, schreibt mir nicht mehr nur die Formel, sondern ich sage, schreib mir die ganze Tabelle, mach das Ganze gleich, das kriegt die Tabelle mit Formeln. Und es ist so, ja, und ich glaube einfach ausprobieren. Egal, was einem einfällt, nicht mehr googeln, sondern bevor man irgendetwas tut, mal die Maschine fragen und schauen, was rauskommt. Und am besten, ja, und dann Skriptfenster, ja. Also, wenn man irgendwo Quellcode reinkopieren kann, jeder kann programmieren. Jetzt. Also ich glaube, Andrew Carpathy hat es gesagt, der war bei OpenAI und vorher war der bei Tesla, der Leiter vom autonomen Fahren und der meinte irgendwie, Natural Language ist halt so gerade die mächtigste Programmiersprache der Welt.
Da hat man
Also
sogar mal
du
einen
musst
Podcast dazu gemacht, ja, genau, weil
super.
der
Ja.
Nvidia-Chef ja auch sagt, Englisch ist die neue
Ja.
Programmiersprache, ja,
Ja.
und
Ist auch ein bisschen besser als Deutsch noch als Tipp oder war vorher so, ich weiß nicht, wie es bei Open Preview jetzt ist, aber Englisch war ein bisschen besser als Deutsch. Also wer des Englischen mächtig ist, kann Englisch bestellen im ChatGPT. Aber geht so auch.
Ja. Super. Ja, perfekt. Ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wir sind schon ganz gut unterwegs und Aber es ist für mich jetzt eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Also A, du hast aufgezeigt, glaube ich, einen sehr schönen Prozess, von wo bis wo das alles gehen kann. Und sogar, sage ich jetzt mal, die Perspektive ist ja fast e endlos jetzt, wenn man mal guckt bei dir, oder? Was ja jetzt noch alles schon wieder neu auf dem Optimierungswunschzettel habt und wo es weiter hingeht. Und aber so, was du beschreibst, ist es ja auch so, wir haben immer so den Slogan, jeder kann KI. Könnte man das hier auch sagen? Also jeder kann mit KI automatisieren. Da braucht es jetzt nicht irgendwie ein großes Studium oder ähnliches, was ich vorneweg quasi machen muss, damit ich überhaupt in den Bereich einsteigen kann. Weil ChatGPT mir es echt ermöglicht, Automatisierungsskripte zu schreiben oder rauszukopieren und Fehlermeldungen, die kommen, wieder zurückzuspielen. Und dann ist tatsächlich so in dem ja, einfach ein Dialog, quasi jemand da ist, der mich an die Hand nimmt und Stück für Stück dann führt, oder?
Ja, genau so. Ja, und auch eben mit dem Fehlercode, das ist das beste Beispiel. Man muss nicht programmieren können, man gibt die Fehlermeldung zurück an die Maschine und Sachen passieren. Und dann glaube ich, vielleicht noch so eine gewisse Hartnäckigkeit hilft, wenn man nicht gleich aufgibt, weil es war am Anfang war bäm, ich wusste nicht, was ich weiß nicht, wie es funktioniert und es war bäh. Ich glaube, es ist auch inzwischen deutlich weniger Hartnäckigkeit, weil die Modelle viel besser geworden sind. Ich glaube, O1 Preview soll wieder deutlich besser programmieren. Wenn das Preview verschwindet, wird es wieder besser, also im Monat. Also, aber man kann ab jetzt problemlos programmieren. Jeder kann programmieren.
Super. Ich denke, das ist ein sehr schönes Fazit, was wir hier schon mal haben. Jeder kann programmieren, oder? Das kann man quasi jetzt hier schon mal so gut festhalten, oder?
Ja, absolut. Aber es zeigt halt auch die Erfolgsfaktoren, ne? Also, dass du da wirklich hartnäckig dabei warst, liebst, ne? Und einen gewissen Leidensdruck hattest oder beziehungsweise auch eine gewisse Begeisterung, ne? Da kam bestimmt so vieles zusammen, ne? Was auch so persönliche Charaktermerkmale sein können, sollten, ne?
Ja, und ich glaube, was ich auch sehr spannend fand, was du ja auch so erzählt hast, Johannes, ist, dass es auf der anderen Seite eher sogar der Faktor, der Zeit gebraucht hat, ist, den Leuten wieder zu sagen, wir machen es ab jetzt nochmal anders. Und dann wieder kommst du um die Ecke und sagen, wir machen es nochmal anders, dass du quasi alle mitnimmst, die halt am Prozess beteiligt sind. Und der Prozess umzustellen, gar nicht mal so der Zeitinvest, das ging relativ schnell, so habe ich das entnommen. Aber dann wieder alle im Boot zu haben, zu sagen, guck mal, wir haben jetzt noch einen besseren Weg gefunden, ab jetzt läuft so und so, bis dann alle wieder den neuen Prozess quasi verinnerlicht und den auch leben. Das ist das, was ja letztendlich so ein bisschen auch die Zeitschiene bei dem Ganzen ausmacht.
Absolut, das ist bei uns auf jeden Fall. Und auch die Schwierigkeit ist ja jetzt nicht nur so, dass ich jetzt komme mit einer ganz schlauen Idee und so machen wir es jetzt, sondern ist ja auch den Prozess zu finden. Also ich weiß jetzt ja, die Maschine kann mir irgendetwas abnehmen, aber dafür müssen wir was anderes machen. Aber dafür geht dann vielleicht was anderes wieder nicht. Also man muss jetzt gemeinsam gucken. Und das ist halt schon eine ganz neue Form des Arbeitens. Also ich habe meinen Prozess, ich arbeite den ab und auf einmal müssen wir gemeinsam irgendwo, also jeder muss da seine Rolle für zu verändern finden. Und das ist, also ich glaube, am Ende ist es die Implementierung, ist, glaube ich, das Ding. Weil die Maschine spuckt Code aus, in einer Sekunde schreibt sie mir ein paar Skripte. Also in einer Stunde kannst du einige Skripte schreiben, aber die dann in die Anwendung bringen. Und dann auch schauen, wo prüfen wir auch nochmal, wo schaut der Mensch nochmal drauf, hilft es dann überhaupt? Also ich glaube so, aber Implementierung, glaube ich, in Abstand das Schwerste. Also Prototypen gehen so toll und schnell, also ich glaube, damit kann man wunderbar anfangen. Und dann sucht man sich vielleicht was aus, wo die Implementierung ein bisschen einfacher ist oder wo man selbst als Einzelperson mitarbeitet. Vielleicht kriegt man irgendeine Excel-Liste noch von Hand. Vielleicht kann man da irgendetwas automatisieren und dann. Je größer, glaube ich, dann ist die Unternehmung oder das Unternehmen, umso schwieriger dann auch einen Prozess zu verändern. Jetzt waren wir zu viert, vielleicht die kleinste Organisation, die ich kenne. Und da war das dann auch eine Herausforderung. Oder jetzt auch, wo man dann, ich bin jetzt auch überfordert, wenn wir jetzt an Prozesse rangehen, wie jetzt kommt die Rechnung rein, können wir nicht gleich unsere Steuern noch wegautomatisieren. Jetzt ganz einfach, wir scannen die Rechnung und da geht schon ganz viel wieder von selber. Aber jetzt, da hängt jetzt so viel dran. Und ich glaube, so eine Datenschnittstelle wird auch irgendwo möglich sein, aber irgendwo jetzt wird es ganz wild. Also da, es ist halt wirklich so, ja, also ich glaube, Programmieren ist das kleinste Überraschenderweise. Ich glaube, irgendwo das dann auf die Straße zu bringen, gemeinsam in einen Prozess, der besser ist als vorher, ist sehr herausfordernd, oder ich glaube, das so. Und das dann auch, glaube ich, so, das Schöne ist, mit ChatGPT entfällt oder für Prototypen so toll, wenn man jetzt, man kann sich halt schlauste, tollste Entwickler holen und denen irgendwie erklären, was man braucht und dann denkt der, aber da ist immer so eine Implementierungslücke. Also bei ChatGPT war für mich der Eindruck war so, ich konnte selber mein Problem perfekt schildern und konnte in dem Dialog einfach den ganzen Tag, hat der mich irgendwann wirklich gut verstanden und hat mir ein Ergebnis geliefert, was super funktioniert. Und das war vorher immer schwieriger, wenn man normal brieft irgendwie in IT-Abteilung rein mit einem abstrakten Wunsch oder so. Also es war irgendwie sehr direkt. Also das war, glaube ich, ein Riesenvorteil, dass man einfach selber so alle die Ideen, die man hat, man kann es selber programmieren. Also alles, was einem einfällt, kann man so instant in Echtzeit dran feilen und tüfteln. Und man findet, glaube ich, schnell gute Wege. Und dann muss man mit Team und Orga schauen, wie man es auf die Straße bringt. Und beim einen oder anderen braucht man auch mal einen Programmierer, der es vernünftig macht. Ich glaube, vieles ist dann auch, weiß ich nicht, je nachdem, aber nee, also die einfachen Dinge, was wirklich mit Sprache mal ein logisches Denken hilft. Also ich glaube, was wirklich hilft, ich glaube, das so von den, warum es bei mir vielleicht früher geklappt hat als bei anderen, war schon die Lust aufs Experiment, die Hartnäckigkeit, weil ich halt Freude dran hatte und schwer dran geglaubt hat, dass was rauskommt. Das andere war aber auch, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das andere war, wo war ich gerade? Weiß nicht mehr. Das eine war so die Persistenz. Dings. Ja,
Na, ich glaube, so
Traum.
dieser Wille, zu sagen, ich probiere das aus und ich mache das jetzt einfach mal, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite auch nicht das, also wenn mal was nicht klappt, trotzdem weiter zu probieren, also nicht stecken zu bleiben. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ein entscheidender Punkt ist. Das hatte ich vorhin so bei dir rausgehört, dass du ja oft
Stimmt.
gesagt hast, hat was nicht geklappt, aber ich habe trotzdem nochmal probiert, habe wieder die Fehlermeldung reingegeben. Und dann ging es doch irgendwann zum Ziel oder mit
Genau
der
das.
Syntax hast du ja festgestellt, dass mit der sie noch sagen musste, dass du in der deutschen Oberfläche bist. Und das merke ich auch und ich denke, Gerald, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Also es ist immer wieder so ein Trial and Error, auch mit ChatGPT im Dialog, um zu gucken und man probiert es immer wieder neu und ich merke, manchmal schlafe ich auch eine Nacht drüber und dann habe ich plötzlich die Idee, oh, ich könnte es doch einfach mal so machen, indem ich jetzt das Dokument dann so hochlade und dann nochmal den Prompt dazu absetze. Und ich glaube, das ist so, diese Bereitschaft ist, glaube ich, sehr wichtig, immer wieder mal über einen neuen Blickwinkel da drauf zu gucken und das dann über den Weg nochmal zu probieren.
100%, ja. Mir ist
Ja,
mir auch wieder eingefallen, oder bevor ich es vergesse, gerade noch ganz
ja.
kurz, was mir noch eingefallen ist, war diese Logik der Beschreibung, die man dann übt. Also man probiert wirklich
Ah,
rum. Ich
okay.
finde, das Topfschlagen im Dunkeln ist so total wertvoll und
Ja.
man hat neue Ideen, nächste
Ja.
Idee. Das andere war aber dann wirklich, irgendwann merke ich schon, dass man, wenn man präzise, logisch bestellt beim Programmieren, es ist eine logische Angelegenheit. Also wenn ich weiß, was ich ihm alles sagen muss, dann klappt es auf Anhieb. Und das andere ist so der
Okay.
Dialog. Also ich glaube, das ist so eine Kompetenz, die man übt dabei. Man fängt an mit Topfschlagen, aber man lernt irgendwann, dass man ein bisschen präziser, logisch von oben nach unten formuliert. So
Okay.
Ordnerstrukturen beschreiben oder was braucht er denn für Infos? Also ich glaube, das einfach, da hilft so ein bisschen, wenn man ein Talent für Logik hat oder das entwickelt sich darauf ein, das so ein bisschen mal zu schauen, was die Maschine versteht, was nicht. Das ist, glaube ich, noch ganz praktisch. Aber ja,
Okay, also
entschuldige,
eher
Gerald.
so das analytische Denken dann oder analytische Beschreiben.
Ja, also das übt man, glaube ich, und das hilft gewaltig. Also wer da schon ein Näschen oder ein Talent für hat, hat ganz schnell große Erfolge und beim anderen muss man ein bisschen mehr Dialog treten mit der Maschine. Ja.
Ja, also bei dieser Geschichte, ich meine, viele Menschen, die erwarten halt einfach, dass mit Hilfe von KI alles auf Knopfdruck geht, ne? Also so das Faulheitsbedürfnis befriedigend, ja. Und ich habe das mal, ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben und den habe ich übertitelt mit dem F12-Effekt. Weil F12 ist die letzte Funktionstaste bei der Windows-Tastatur, ne? Und das kenne ich von ganz früher noch, dass in der ganzen Automatisierungshistorie immer da die Entscheider immer draufdrücken wollen und sagen, damit will ich jetzt alle Ergebnisse kumuliert haben. Das ist heute ganz genauso. Und KI scheint jetzt hier wirklich tatsächlich diese Fantasie weiter anzuregen.
Ja, ich finde aber positiv, ich glaube, Faulheit ist auch eine ganz positive Kompetenz. Ich glaube, als fauler Mensch, der keine Lust hat, Spendenquittungen von Hand zu erstellen, ist es total toll, weil dann kommt man auf Ideen. Also zur Arbeitsvermeidung, finde ich, ist der beste Schritt für die ersten Ideen. Also so der Wunsch verstehe ich vollkommen, dass man die Zaubertaste möchte. Und ich glaube, manche kleine Zaubertasten gehen schon, der Rest wird noch dauern, bis es wirklich schlau wird. Also ich glaube, so die beschränkten Möglichkeiten entfesseln, finde ich, schon so viel. Und bis das dann wirklich so ein Star Trek Computer wird, ich weiß nicht, wann wird es passieren, nehme ich an, aber wird noch ein bisschen dauern. Die F12-Taste dauert noch, aber Leute, die sich die Taste wünschen, sind auf dem richtigen Weg, glaube ich, weil dann kommen wir auf Ideen.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir eine sehr schöne Reise heute gemacht, oder? Durch die Welt der Automatisierung und auch so ein bisschen beleuchtet, was es braucht an quasi mentaler Einstellung zu dem Thema, also den Willen zu probieren, auszuprobieren und im Zweifel vielleicht nochmal zu probieren, dass es aber auch quasi keine Anforderung gibt, dass ich einfach, wenn ich schon beschreiben kann, artikulieren kann, wo mein Wunsch der Automatisierung liegt und mit welchen Dokumenten und Dateiverzeichnis unterwegs bin, dass das schon reicht, als erste Anforderungsbeschreibung mit ChatGPT hier wirklich in den Dialog zu gehen und dann sogar auch Erfolge zu finden, so wie bei dir das ja auch tatsächlich war. Also du hast ja sehr schön beschrieben, wie du mit jedem Beschreiben quasi schon ein Stück weit wieder mehr automatisieren und verbessern konntest und daraus dann quasi wie so eine Art, ja, kleiner Brand entstanden ist, der dich wieder anzünden hat lassen, das nächste Ding zu finden, was du automatisieren könntest. Also so ein bisschen den nächsten Dominostein gefunden oder gesucht hast, die Automatisierung dich draufgebracht hat. Da gibt es ja dann als nächstes ja den Dominostein, der als nächstes umfällt. Da frage ich doch mal, ob ich den nicht noch automatisch anschucken kann.
Genau so, ja.
Super, perfekt.
Okay. Jo.
Ja.
Dann vielen Dank, Johannes. Erstmal bis hierher. Bitte ja die Erkenntnisse in deine Stiftung und wie du da KI eingesetzt hast, um da den Laden einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Sehr cool.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Ja, herzlichen Dank, super. Also, und ja, wer mal förderungswürdiges Projekt hat und irgendwie als Alleinkämpfer unterwegs ist im Raum München, ich denke, Kurator wäre da die richtige Adresse, oder? Und auf der
Genau.
anderen Seite, wer Stiftungskapital hat und noch eine Stiftung fördern möchte, die wirklich Gutes tut, auch da wäre der Kurator die richtige Adresse.
Das ist eine gute Idee. Kulturator.de.
Ach, Kulturator, Entschuldigung, genau,
Ja, völlig.
Kulturator, genau, nicht Kulturator,
Guter
sondern
Moment, nochmal die Website zu
Kulturator,
nennen.
ja, genau, sehr gut, klasse. Johannes, herzlichen Dank von uns und ja, dann wünschen wir allen Zuhörern eine allzeit gute Automation und ja, wie sagen wir immer, Gerald?
Jeder kann KI,
Genau,
gell?
richtig. Also, und jeder kann auch automatisieren mit KI. Das wäre, glaube ich, hier so heute das Fazit, oder?
Okay, dann
Perfekt.
gute Zeit und bis bald vielleicht mal wieder, ne?
Genau.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wiederzuerleben. Bis bald.